persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Wir sind heute im Foyer vom Stadttheater Bern und meine Gäste haben nur indirekt mit Bern zu tun. Die Miriam Ott ist zwar Bernerin, wohnt und arbeitet aber in Zürich und am Wochenende wohnt sie in Laax. Sie ist die erfolgreichste Schweizer Görlerin, hat an Olympischen Spielen schon 2 Medaillen gewonnen und 8 weitere an Welt- und Europameisterschaften. Sie ist 38 und von Beruf Betriebswirtschafterin. Der Urs Ackermann ist Pressesprecher der Zürcher Kantonalbank, wohnt in Herliberg am Zürichsee und ist erst seit kurzem wieder zurück von Brasilien, wo er 3 Monate in einem Kinderhilfswerk hat mitgearbeitet. Willkommen. Miriam Ott, ihr seid Spitzensportlerin, 2-fache Olympiamedaillengewinnerin im Görling. Aber ich stelle mir vor, dass es gerne noch Leute gibt, die denken, ja, was ist das, Görling? Wir wissen nicht, dass das eine hochkomplexe Sportart ist und haben das Gefühl, die tügen da so ein bisschen Bettflaschen auf dem Eis um Figurätle. Ist es so?
Ja, das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Seit das Görling olympisch geworden ist, ist das populärer geworden und die Leute kennen diese Sportart viel besser und uns mitverfolgen und aber es ist effektiv so, vor etwa 15, 20 Jahren ist man angesprochen worden, ja, was machst du? Ja, ich spiele Görling, aha, ja, so Bettflaschen rumschieben. Und heute ist es ganz anders, kommen die Leute auf einem zu und sagen, ah, Görling, ja, ich habe im Fall auch schon mal probiert. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und also, man kommt schon mehr Wertschätzung heutzutage über.
Aber es gilt ja auch so ein bisschen als Altherrensportart. Warum ist denn das?
Ja, das ist auch das Klischee halt, wie viele andere Sportarten auch. Das kommt vom angelsächsischen Bereich, von Schottland kommt die Sportart und das haben halt die früheren Adligen oder Herren in die Schweiz gebracht, vor allem so in Touristenregionen und dann hat man halt wirklich, sie halt das die älteren Herren gewesen, die das gespielt haben und früher, später sind dann Damen dazugekommen, aber Görling hat sich wahnsinnig geändert und da ist heute nicht mehr die Rede davon.
Urs Ackermann, schaut ihr Sport am Fernsehen? Habt ihr Frau Ott schon gesehen in einem Görling-Spiel?
Also ich muss sagen, ich bin ein Sportbesessen. Ich mache selber aktiv gerne Sport und schaue auch viel Fernsehen. Aber ich muss ehrlich gestehen, Görling gehört jetzt nicht gerade zu meinen Favoriten. Aber als ich gewusst habe, Frau Ott kommt heute in die Sendung, habe ich mich dann sehr bemüht, mich ein bisschen einzulesen und ich muss also heute sagen, es ist ein spannender Sport und verlangt auch sehr viel ab und ich habe grossen Respekt vor der Frau Ott, 10 Medaillen an so grossen Wettkämpfen, Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und das über so einen langen Zeitraum, also das ist, ich kann nur mal sagen, Chapeau.
Besessen von Sport. Besessen von Sport, von was für Sport?
Also früher habe ich viel gefussballelt und nachher habe ich aber meine Knie immer mehr gespürt. Da musste ich sagen, uiuiui, wenn ich jetzt nicht höre, dann bin ich gleich Sportinvalid. Das habe ich nicht wollen. Das Ziel war immer, ein Leben lang Sport zu machen. Und habe dann in die Leichtathletik gewechselt und tue bis heute sehr, sehr viel Laufen, Joggen. Und so meine grosse Liebe, das sind Bergläufe, weil da hat man etwas fürs Gemüt. Ich mache es ja nicht für, wie Frau Ott, eigentlich aus Leistungsgedanken raus, sondern wirklich aus Freude. Und der Bergläufe ist halt etwas vom Schönsten, auf und nachher Aussicht geniessen und sagen, wow, schön, einfach wunderbar. Also Natur, das liegt mir am Herzen, Natur. Das ist eigentlich meine treueste, engste Freundin, kann man sagen.
Ihr seid auch in einer Spitzenposition, allerdings nicht im Sport, ihr seid ein Spitzenkommunikator. Mehrmals seid ihr nämlich Unternehmenssprecher des Jahres gewesen. Ihr vertretet seit 30 Jahren die ZKB, die Zürcher Kantonalbank. Das ist ja auch nicht ein leichter Job in den letzten Jahren.
Das ist es sicher nicht, aber bei mir erleichtert die Aufgabe einfach, dass ich hinten dran eine Bank habe, die gut wirtschaften wird, die seriös wirtschaften wird, die nicht so in den Schlagzeilen ist, wie im Moment vielleicht ein paar andere Mitbewerber. Eine Bank, die nachhaltig versucht zu wirtschaften, die eben nichts wissen von Gewinn- und Renditemaximierung, sondern sich bewusst ist, dass man als Bank eingebettet ist in ein gesellschaftliches Ganze und eben auch muss Rücksicht nehmen auf ganz viele Anspruchsgruppen in unserer Gesellschaft, die auch ihre legitimen Ansprüche eben haben an das Unternehmen. Das finde ich wichtig, das ist das, was heutzutage, finde ich, verloren gegangen ist in der Wirtschaft.
Jetzt müsst ihr ja viel Unerfreuliches kommunizieren. Wie ist denn das? Ihr müsst herstehen und sagen, ups, ein paar Millionen sind bach abgegangen. Wir haben ja Fehler gemacht. Oder wie macht man denn das?
Ja, dann ist es so. Da hat man halt einen Fehler gemacht. Und das ist menschlich und das passiert überall. Das passiert auch in der Zürcher Kantonalbank. Aber das Wichtigste ist, dass man eben dazu steht. Und das nicht irgendwie verwedelt und vertuscht und verniedlicht.
Also zum Fehler steht.
Zum Fehler steht.
Aber das vermeidet man ja wieder Teufel zu Weihwasser.
Ja, viele machen das. Viele machen das. Es ist definitiv nicht unsere Kommunikationsphilosophie wie der ZKB. Ich sage immer, es ist für einen Journalist nicht so interessant, wie das, was man eben versucht zu verstecken. Irgendwo im Eckli, oder? Und meine Philosophie ist eigentlich die, das eben transparent machen, aus dem finsteren Eckli rausziehen und das ist wirklich so, dass sich die Schatten quasi auflösen in der Sonne und das ist für die Journalisten nicht mehr interessant, wenn man sagt, jawohl, wir haben jetzt so eben 10 Millionen ins Angesetzt.
Ja, ja, aber dann ist eben die ZKB nicht so begeistert, würde das gerade einfach so sagen?
Wenn man dazu steht, Transparenz schafft und vielleicht auch noch sagt, was man eben machen, dass das nicht mehr vorkommt, Massnahmen, wenn man spürt, der redliche Wille, das Bemühen von dieser Bank, das nächste Mal besser zu machen, dann findet man da sehr wohl dann eben offene Ohren und das wird akzeptiert. Schlimm ist, wenn man anfängt, eben so ein bisschen mit Halbwahrheiten sich durchschlängeln und so, oder sogar lügen. Also dort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Miriam Ott, ihr habt auch ein Mannschaftsspiel, wo Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Wie tut ihr kommunizieren auf dem Eis, im Team?
Also das sind wirklich Aspekte, jetzt gerade, die Herr Ackermann erzählt hat, die auch bei uns gelten. Also Kommunikation ist wichtig, Ehrlichkeit, das Zusammenarbeiten. Wir haben ja hohe Ziele, die wir erreichen wollen. Und wir sind viel zu viert unterwegs miteinander oder zu fünft. Und von dem her müssen wir auch wirklich sehr viel austauschen und kommunizieren. Und
jetzt, wenn man schaut, dann hört man ja vor allem auch viel, die da rufen und machen und dann die besseln und das ist Gebrüll manchmal. Warum denn das?
Das ist ja so, das ist also Kommunikation nach einem Wettkampf auf dem Eis. Das sind gewisse Kommandos, die man gibt. Also ich bin ja der Skip, ich tue Taktik bestimmen.
Also ihr seid der Chef der Gruppe?
Ja, das heisst, ich stehe am anderen Ende und habe auch den Besenherr, wo der Spieler muss draufzählen. Und die Wischer, die sind eigentlich verantwortlich für den Stein einzuschätzen, wie lang das er ist. Mit Wischen kann man ja einen Stein verlängern. Und der Stein tut ja mit der Drehung auch gehören. Das heisst, er macht eine Kurve. Und mit Wischen kann man die Kurve ein bisschen vergrädern. Also er läuft gerader und macht nicht weniger stark die Kurve. Und das ist dann ein reger Austausch. Die Wischer sagen mir nachher, der Stein ist so lang. Und dann kann ich etwa berechnen, okay, dann gehört er eben so fest und da ist man dauernd am Reden und dann rufe ich halt den Wischen, wenn sie müssen wischen.
Manche stehen das absolut verzweifelt. Ja, 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 machen!
Das ist natürlich ein Anfeuer, oder? Wenn es dann knapp wird und um Millimeter geht und dann das Gefühl hat, ja, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen fester und das ist ja so, das ist im Sport so, wenn man noch ein bisschen mehr anführt oder wenn eben einem Marathonläufer-Zuschauer zurufen, kann man nochmal Energie freisetzen und dann längt es eben dann vielleicht für den Millimeter, dass er am Stein nicht ankommt oder ein Millimeter besser ist als der gegnerische Stein. Und das klingt halt für, ja, manchmal für Aussenstehende ein bisschen aufregend und lustig, aber...
Wie ist denn das, Frau Ott, ihr als Kip? Heisst das, also ihr dirigiert das Team quasi und eure Befehle, wenn ihr sagt, sag ich so, jetzt, oder? Und dann gibt es da keine Widerrede, dann wird da besseln.
Nein, es ist vorwiegend schon das Zusammengehen, weil ja. Eben, bei uns spielen ja alle Steine, aber wenn jetzt ein Spieler spielt und zwei wischen und ich bin auch hinten und schaue von richtig her. Also die Wischer können ja beeinflussen die Länge und die müssen das selber beurteilen. Der Spieler kann es beeinflussen, mit wie er den Stein schön super loslässt. Und der merkt ja meistens, das sind so ganz technische Feinheiten. Der merkt selber auch, wenn er den Stein losgelassen hat, oh, der ist gut gespielt oder auch vielleicht ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz oder ein bisschen rund. Und dann kann das die Information, die er schon hat, weitergeben und sagt das auch der Wischer. Und von dem her, es kann schon sein, dass ich hinterrufe, wischen, das Gefühl habe, ja, dann macht man sonst einen starken Bogen und der Spieler sagt, ho, ho, nein, gar nichts. Und so ist es einfach wirklich jedes Mal zusammengehen. Es ist eine Teamsportart und der Stein tut man, möglichst, versucht man möglichst gut präzise dort herzulegen, wo man will, in der Zusammenarbeit. Also es wirken da alle mit.
Dann seid ihr nicht als Kipp schuld, wenn es nicht geklappt hat?
Ja, also eine gewisse Verantwortung habe ich sicher oder eine größere Verantwortung als meine Mitspielerin, weil aus Kipp spielt man oftmals, bei uns ist es jetzt so, die letzten zwei Steine und man tut eben Taktik im Wesentlichen bestimmen. Es gibt zwar auch Momente, wo wir zusammen diskutieren und wo ich sie frage, was meint ihr? Und halt im Görling ist es so, wenn der letzte Stein oftmals nicht kommt, oder, dann ja, hat man das Spiel gewonnen oder verloren. Und von dem her kann man dann nachher schon sehr einfach sagen, ja, der letzte Stein ist halt nicht gekommen, du bist schuld. Und das gehört zu dieser Rolle und Position. Aber natürlich, ich kann meine Taktik auch nicht umsetzen, wenn meine Spielerinnen vorinnen nicht gut spielen. Oder? Es gibt ein ganz anderes Spiel, aber gegen aussen wirkt das oftmals so und das trage ich aber auch gerne die Verantwortung.
Wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt Görling zu spielen? Als Kind schon?
Ja, relativ früh. Mein Vater hat gespielt und dann war ich 10 gewesen. Ich habe vorher Judo gemacht und das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Und dann in Bern hat es da die Berner Sportnachmittag gehabt, am Mittwochnachmittag Görling. Und dann hat der Vater gemerkt, ja, nehme mich dort mal mit, schick mich dort mal. Und so bin ich eigentlich hängen geblieben.
Seid ihr dann auch ein bisschen eine Aussenseiterin gewesen als Kind? Also Görling spielen als Kind ist ja sicher nicht gerade am Weg.
Ja, sicher, aber es hat eigentlich schon dazumals, jetzt eben im Görlingsport, das waren so etwa 20, 30 Junioren, gleichalterige Kinder. Und eben mit 10, als ich angefangen habe, muss man sagen, hat es noch kein Kindermaterial gegeben. Heutzutage hat man leichtere Steine für die Junioren.
Wie schwer also ist denn so ein Görlingstein?
Das ist ein Granit und der ist rund 20 Kilo, ein Stein. Und früher hat man eben mit dieser Abgabe hat man den Stein noch so gelüpft, also eine Schwungbewegung gemacht, die man heute eigentlich nicht mehr macht. Und dann bin ich halt aus relativ kleinen Knopf, habe ich den Stein versucht zu schieben und bin fast umgekehrt beim Rutschen. Und der Stein ist natürlich nie über die nächste Linie gekommen. Es war ein bisschen frustrierend gewesen. Vor der Taktik habe ich dann noch nicht so viel verstanden und bin dann mehr so ein bisschen auf den Stein rumgehöckelt. Ja. Aber das Lustige war, man ist dann halt sehr schnell integriert worden, so ein Team halt, dazu mal noch gemischte Teams zum Teil, mit älteren Buben, die schon besser gespielt haben, und dann hat man schon oft gestanden können, so ein Schülerturnier spielen und so.
Ältere Buben, ist das Mädchen etwas Besonderes?
Nein, weiss gar nicht mehr, aber sie haben immer gut zu mir geschaut. Also, sie sind, glaube ich, so nie böse gewesen, wenn eben der Stein nicht bis jetzt an ein Haus gekommen ist.
Wir werden uns noch intensiver über das Görlen unterhalten. Urs Ackermann, ihr seid ein Banker, arbeitet seit vielen Jahren in Zürich am Paradeplatz im schönen Büro. Und ihr verbringt jetzt aber euer hart verdienten dreimonatigen Sabbatical in einem Kinderhilfswerk in Brasilien. Wie kommt das? Was gehen euch die Kinder in Brasilien an?
Da muss man wissen, dass Brasilien ist eine grosse Liebe von mir. Seit vielen, vielen Jahren, ich muss da weit zurückblenden, es hat mit dem Sport auch wieder zu tun. 1970 hat es eine Fußballweltmeisterschaft in Mexiko und ich war fasziniert von dieser brasilianischen Seleção noch mit dem Pelé, mit dem Tostão, Rivellino, Jairzinho, wie sie alle geheissen haben. Die haben einen sauberen Fußball gespielt. Das ist so, wie es heute Barcelona etwa zelebriert. Oder? Also das war einfach Lebensfreude pur. Und hinten dran ist das Publikum gestanden, das die Mannschaft gedreht hat, das die ganze 90 Minuten lang getrümmelt haben und wirklich etwas Unglaubliches. Und mir hat das Publikum hinten dran mindestens so sehr fasziniert wie die Mannschaft selber. Und von dem Moment an habe ich immer angefangen zu träumen, ja, ich will einmal auf das Brasilien. Aber gleichzeitig bin ich so ein bisschen Skeptiker durch und durch, habe ich immer Angst gehabt, ja, wenn ich dann gehe auf das Brasilien, dann ist das vielleicht gar nicht so schön, wie ich jetzt da träume. Dort platzt der Traum und dann ist nachher lauter nichts. Und dann hat es den Schicksalsschlag gebraucht in meinem Leben. Ich hatte 1991 einen schlimmen Autounfall gehabt und bin mit einer Halbseitenlähmung im Spital gelegen und hatte nur noch ein Ziel gehabt, wieder laufen zu lernen. Und ich habe mir dann geschworen, wenn ich wieder laufen kann, wenn das Wunder könnte geschehen, dann möchte ich meine Träume nicht mehr länger aufschieben, sondern so gut es eben geht, die verwirklichen. Und kaum habe ich dann wieder laufen, das Wunder ist geschehen, bin ich zuerst mal nach Brasilien und es war alles noch viel, viel schöner gewesen, als ich mir das in meinen Künstlerträumen ausgemalt habe. Und das Schlüsselerlebnis war eben nicht nur der Zauberfußball und der Samba. Du
sind ja nicht ins Luxushotel gegangen auf São Paulo, sondern in die Favela.
Nein, eigentlich nicht. Lange Zeit bin ich wie ein ganz gewöhnlicher Tourist herumgereist, aber was mir dann eben unglaublich ans Herz gewachsen ist, dass sie die Kinder waren. Die Kinder, verlassene Kinder, Strassenkinder, wie der Jorge Amado, der berühmte brasilianische Schriftsteller, gesagt hat, Donos da Praia, also Kinder, die einfach am Strand wohnen. Und das sind meine Freunde geworden. Und ich habe Jahr für Jahr bin ich immer wieder an die gleichen Orte her und habe sie wieder gesehen. Wir haben zusammen versucht, einfach ein paar Wochen zu leben. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil genau ist das passiert, was dir vorher angetönt hat. Am Abend bin ich wieder in mein Hotel, oder? Und die Kinder, die sind da am Strand gewesen. Und das hat mir immer unglaublich Veto. Und ich habe mir geschworen, denn einmal muss das einfach anders sein. Einmal möchte ich wirklich mit diesen Kindern zusammen leben.
Ihr habt auch Schlüsselerlebnisse in eurer Kindheit, die ihr als ganz kleines Kind habt erlebt, also, wo ihr euch extrem verloren gefühlt habt.
Ja, es gibt so ein Schlüsselerlebnis bei mir. Und zwar muss man wissen, als ich als Säugling auf die Welt gekommen bin, hatte ich Mühe gehabt mit Essen. Ich wollte einfach nicht recht essen. Die Mutter hat sich Sorgen gemacht, alles hat sich Sorgen gemacht. Und dann ist man zu einem Kinderarzt, der gesagt hat, der Bub muss viel in die Höhe, die Berge tun ihm gut, die Höhenluft tun ihm gut, dann kommt er das schon wieder. Das ist also, die Mutter ist dann viel mit mir auf Arosa. Und in Arosa habe ich sehr viele Tage und Wochen zugebracht. So dann auch, das ist meine erste Erinnerung als Leben. Als Dreijähriger bin ich dann Arosa gewesen, so einem kleinen, bescheidenen Garni-Hotel mitten im Dorf. Und bin dort am Abend in diesem Kinderbett gelegen und die Eltern, sie, das ist ihre grosse Passion, sie sind ja tanzen zusammen, oder? Und die haben gedacht, ja, der Kleine, der schläft jetzt, das ist gut, oder? Ist aber nicht der Fall gewesen, bin verwacht. Und dann muss man wissen, das Garni-Hotel ist, wie gesagt, mitten in Arosa, macht dort so einen Rank, Strasse. Und wenn Autos darauf fahren, hat es so einen gewissen Winkel gegeben in der Nacht, wo die Autoscheinwerfer genau in das Zimmer gezündet haben, genau in mein Kinderbettchen. Und ich hatte eine wahnsinnige Panik gehabt. Ich hatte immer den Eindruck gehabt, die fahren die Autos genau auf mich zu und die überrollen mich. Und ich hab geschrauen in diesem Bettli und eine unglaubliche Panik gehabt. Das ist ja zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich mich daran erinnere, dass ich bettet habe. Und man möge mich da aus dieser Hölle rausholen. Und das muss ich Stunden hingezogen haben, bis dann das Zimmer für allein gekommen ist mit einem Nachschlüssel und dort das Zimmer aufgetan hat. Und die hat mich rausgenommen aus dem Bettchen. Und in meiner Erinnerung ist, ich bin irgendwo in einem Wäschkämmerchen gesessen mit ihr, auf ihrem Schoss, und die ist mir so übers Haar gefahren und hat gesagt, ist alles gut und bist nicht alleine, ich bin auch da. Und das ist für mich ein Erlebnis gewesen, einfach die grösstmögliche Verlassenheit, denke ich, die man erleben kann. Als Mensch habe ich der gespürt und von dem Moment an habe ich auch gewusst, was die Kinder, viel später jetzt, was die Kinder empfinden in Brasilien, wo vielfach keine Bezugspersonen mehr haben, überhaupt nicht, und wo vor allem emotional verlassen sind, wo niemand zur Kenntnis nimmt, was die empfinden, ob Freude oder Leid, die sind einfach sich selber überlassen und alleine. Und was ist passiert, oder, wo ich die Kinder getroffen habe in Brasilien? Wir haben uns einfach blind verstanden. Als ich das erste Mal nach Brasilien bin, habe ich auch noch kein Portugiesisch können. Mit Händen und Füßen haben wir uns verstanden, aber hier, vom Herz her, haben wir gewusst, um was das geht. Wir mussten gar nichts mehr müssen sagen. Es war einfach alles klar gewesen.
Zu eurer Kindheit, Miriam, ihr seid in Bern, Bethlehem, aufgewachsen. Was war das für ein Leben in den 70er Jahren in Bern, Bethlehem?
Ja, eigentlich ein durchaus positives Leben oder eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte gute Schule, ich hatte gute Schulkollegen. Ich habe eben früh mit Sport angefangen. Und also ich habe wirklich nur positive Erinnerungen zurück an meine Jugend. Und komme natürlich von dem her auch immer jedes Mal wieder gerne zurück auf Bern.
Wie wird man denn von einer Girlerin, die einfach als Kind spielt, zu einer Profi-Girlerin?
Ja, das hat sich halt eben so schrittweise ergeben. Wie gesagt, ich habe mal angefangen sehr früh und dann mit 13 bin ich so ins erste Juniorenteam gekommen. Da sind wir vier gleichaltrige Mädchen gewesen. Und dann hat es geheißen, die Leiterin, okay, ihr seid jetzt ein Team und Miriam, du spielst schon am längsten, du bist jetzt der Skip. Und dann haben wir so gestartet, unsere Karriere, immer ein bisschen mehr trainiert, haben dann noch Wochenende für Wochenende so Juniorenturniere in ganzer Schweiz gespielt, haben dann noch gar keinen Trainer oder keinen Coach gehabt, wir sind einfach zu viert Modis mit dem Zug auf Lausanne und dort so zum Junioren-Spezialpreis ins Hotel und das Turnier spielen und haben dort dann wirklich die Freude und den Applaus entwickelt und haben dann leider den Durchbruch bei der Juniorenzeit, das geht bis 20 nie geschafft, also sie lange am Schluss dem Favoriten gewesen, aber nie irgendwie können uns qualifizieren für einen internationalen Anlass. Aber es hat mich halt gepackt und nie mehr losgelassen und dann in der Elite weitergemacht, zum Teil dann mit anderen Leuten und von dem her hat sich das einfach so schrittweise immer ein bisschen mehr daraus geben.
Aber das war ja quasi in eurer Freizeit gewesen. Die hat ja auch noch eine Ausbildung gemacht. Daneben, was habt ihr denn gemacht?
Ja, also es ist mein Hobby und es ist immer noch mein Hobby. Wir sind leider keine Profisportler. Ich habe die normale Schulzeit absolviert. Ich habe nachher eine Handelsschule gemacht, schlussendlich noch die Matur nachher gemacht und noch in Bern Wirtschaft studiert.
Wieso Wirtschaft?
Nachdem, dass ich die Handelsschule gemacht habe, hatte ich einen guten wirtschaftlichen Background schon gehabt und ich habe mir dort kurz überlegt, irgendwie in eine andere Richtung gehen, Naturwissenschaft oder so und dann habe ich gefunden, ja nein, also wenn du jetzt schon so die Grundausbildung hast, ein Wirtschaftsstudium, denke ich, ziehe ich jetzt schneller und besser durch und wenn ich jetzt etwas in eine neue Richtung gehe, habe ich mir das nicht wirklich zugetraut, das zu machen und so habe ich Wirtschaft studiert, auch halt doch ein bisschen aus dem Background, wo mein Vater selbstständig ist, ein Geschäft hat. Und habe aber nebenbei eben immer den Sport gemacht, habe nebenbei neben dem Studium auch ein bisschen geschafft, noch teilzeitmässig. Und bin dann nach dem Studium auf Zürich gekommen, um zu arbeiten.
Ihr arbeitet jetzt in einer Firma in Zürich als Betriebswirtschafter. Was macht ihr denn dort? Man kennt euch jetzt als Görlere, ich kann mir schlicht nicht vorstellen, was macht denn die Görlere, wenn sie nicht görlen?
Ja, eben arbeiten.
Das Geld verdienen, was sie brauchen, für das Girl.
Genau, so etwa. Nein, ich arbeite in einem KMU-Betrieb in Zürich und wir sind tätig im Finanzdienstleistungsbereich. Wir bieten Outsourcing-Dienstleistungen für Kleinbanken und Versicherungen im fondsbundigen Geschäft an. Und wir machen so quasi als Outsourcing-Partner die ganze Abwicklung im Backoffice-Bereich, also Kontoführung der Kunden, Auszüge verschicken etc. Und ich bin jetzt dort etwa auch schon 10 Jahre und habe dort natürlich extreme Flexibilität bekommen vom Arbeitgeber, weil ohne das wäre es gar nie gegangen, jetzt das, was ich in den letzten 10 Jahren habe können umsetzen und erreicht habe. Also immer wieder im Sommer mehr arbeiten und im Winter nachher habe ich immer wieder das Pensum reduziert, Und vor allem eben reduziert mit einer extremen Flexibilität. Da hat es halt geheißen, ja, jetzt habe ich auch Training am Nachmittag oder sonst einen Termin oder jetzt bin ich im Wettkampf oder jetzt gehen wir 3 Wochen auf Kanada trainieren. Und hankerum bin ich halt dann, wenn ich rum war und da war, halt auch mal länger gearbeitet oder auch mal um ein Wochenende oder so. Also wirklich super.
Jetzt seid ihr Spitzensportler, aber ihr müsst quasi mit dem eigenen Schaffen den Sport finanzieren. Das ist aber nicht üblich in anderen Sportarten. Die haben ja Sponsoren, habt ihr denn keine Sponsoren?
Also doch, wir haben das Glück, dass wir auch Teamsponsoren haben und mit denen können wir sicher mal unsere Spesen decken, also unsere Reisekosten, wie Hotel, Übernachtung etc., Startgelder. Aber es ist halt im Curling so wie, aber in ganz vielen anderen Sportarten auch. Wir sind halt nicht so gross und bekannt, dass wir halt die wirklich grossen Sponsoren haben oder Sponsorengelder oder die wirklich grosse Unterstützung, wo wir können sagen, das reicht für uns, dass wir das nachher im Profitum können ausüben können. Bei uns ist das Problem eben, wir sind zu viert, ein Kleinteam. Wir sind auch sehr autonom, also ich mache die ganze Saisonplanung mit dem Team zusammen und sage, okay, das wollen wir erreichen, so wollen wir trainieren und in diesem Bereich arbeiten wir mit diesen Leuten zusammen und das Budget haben wir und das müssen wir haben, dass wir es umsetzen können. Aber wenn man nachher noch zu viert ist und das aufrechnet, was das wird bedeuten, das im Profitum zu machen, ja, da fehlt uns eben noch ein bisschen.
Könnt ihr denn mithalten mit anderen Curling-Nationen?
Ja, das hat sich jetzt eben gezeigt in den letzten Jahren, dass das je länger, je schwieriger wird. Und vor allem eben mit der, sagen wir, Osterweiterung, seit halt China jetzt dabei ist. Und das gibt wirklich die jungen, die neuen Nationen, die das mittlerweile profimässig bestreiten. Also, China ist ein Profiteam, die leben im Winter in Kanada. Wir haben, irgendwie, wann ist das gewesen? Noch im Frühling mit ihnen geredet und sie haben gesagt, ja, sie sind das letzte Mal in China gewesen, irgendwie vor nicht einmal an Weihnachten, also zurück im eigenen Land.
Also und, die können immer ganz viel trainieren, die sind zahlt für ihren Sport.
Ja, ich denke, dort ist der Staat dahinter und das ist so. Und dort nachher gibt es auch die anderen Nationen, eben Schottland hat jetzt auch angefangen, die haben halt nicht sehr viele olympische Wintersportler und die haben von London genug finanzielle Mittel gehabt, dass sie auch so ein Nationalteam haben aufgestellt und das wirklich durchfinanziert haben durch den ganzen Winter. Und ja, der Trainingsaufwand ist gestiegen, die Professionalität ist gestiegen und da macht ja die Nation mit oder versucht mitzuhalten. In Kanada hat man halt eine so grosse Konkurrenz, dass man dort einfach schon mal, wenn man sich qualifiziert, rein durch Konkurrenz sehr stark ist. Und von dem her, das ist schwierig, da dran zu bleiben, dass die Schweiz in der Zukunft noch Medaillen holt.
Hoffen wir, dass es klappt.
Ja.
Urs Ackermann, euer Beruf ist quasi euer Hobby. Ihr habt mal sogar gesagt, ihr seid eigentlich mit der ZKB geheiratet. Aber ihr seid auch in eurem wahren Leben, in eurem privaten Leben geheiratet gewesen. Und das ist eine ganz verrückte Geschichte.
Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe ja ein Leben lang wie Brot intensiver Sport gemacht und als Junge hatte ich mit 18 wieder einen Sportunfall gehabt. Da habe ich ja geschüttelt und da ist halt die Verletzungsgefahr gross. Und bin dann dort in das Regionalspital Männedorf eingeliefert worden und mit einem Bänderriss am Fuß. Und dann dort habe ich eine ganz nette Schwester kennengelernt, Nachtschwester. Und ich habe mich dort unsterblich verliebt. Wir haben während 14 Tagen ich die ganze Nacht durch diskutiert. Es hat auch noch damit zu tun gehabt, dass der Zimmernachbar, also mein Partner im Zimmer, der hat Leukämie gehabt, im gleichen Alter wie ich, 18. Und der ist in dieser Zeit gestorben. Also es waren sehr tiefe Gespräche, die ich mit dieser Frau geführt habe. Was ich nicht gewusst habe und erst mit der Zeit erfahren habe, dass das eine Ordensschwester war. Eine Diakonissenschwester. Und die hat ihr Gelübde abgelegt gehabt. Das will heissen, sie hat sich am Herrgott eben zur Verfügung gestellt, ihr Leben halt dem Herrgott gewidmet. Und mir ist das einfach nicht richtig bewusst worden, was denn das heisst. Ich konnte es erst richtig abschätzen, wo die 14 Tage Spitalaufenthalt durch waren und ich daheim war und gemerkt habe, ich kann keine normale Freundschaft führen mit dieser Frau. Und was ist daraus geworden? Eine ganz, ganz intensive Brieffreundschaft, die ich quasi Tag und Nacht geschrieben habe. Es sind Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Briefen. Sie entstanden, so bin ich zum Schreiben gekommen. Und erst viele, viele, viele Jahre später, das hat sich 7 Jahre, hat sich das so hingezogen, ist sie dann tatsächlich ausgetreten zu diesem Orden und dann auch über...
Wegen euch?
Nein, das glaube ich nicht, aber ich habe so etwas wie ihr ein Fensterli ins Leben können offen behalten durch das. Man muss sich vorstellen, die Ordensschwestern waren sehr stark abgeschirmt vom Leben. Also, die haben wirklich eigentlich nichts mitbekommen, was da geht in der Welt. Die haben irgendwie weder Radio gehört, noch Fernsehen geschaut, noch eine Zeitung gelesen. Wo sie austreten ist, erinnere mich noch genau, habe ich ihr zuerst müssen erklären, dass es mal Menschen gegeben hat, die auf dem Mond gelandet sind. Das war für sie alles neu gewesen und wir haben dann, eben unsere Wege haben sich dann gefunden, wir haben geheiratet, auch wieder nach also ziemlich vielen Umwegen. Aber man muss einfach sehen, ich hatte eine Frau, die sich sehr schwer getan hat mit dem Leben. Es war alles für sie neu gewesen, es war alles Stress gewesen, es war alles sehr schmal gewesen. Und ich bin jetzt vielleicht gerade das Gegenteil von dem. Sie war eine gläubige Christin und ich bin sehr ein konsequenter, radikaler Zweifler. Ich habe schon meinen Glauben, meine tiefsten Überzeugungen, aber das sind natürlich zwei Pole, haben sich da getroffen, die gegensätzlicher gar nicht könnten sein. Und ich kann mich noch gut erinnern, beim Traugespräch mit dem Pfarrer, der hat das gesehen und hat sehr einfühlsam auf das hingewiesen, dass da schon enorme Gegensätze im Spiel sind. Und hat er nicht nur so gemacht, aber wir sollen dann Tischgemeinschaft, sollen wir dann besonders intensiv pflegen, das Gespräch sei sehr, sehr wichtig. Und dann hat er noch so einen flapsigen Spruch gemacht, der mich natürlich gefreut hat. Hat er gesagt, ja, wisst ihr, lottert die Tischgemeinschaft, so lottert die Bettgemeinschaft hinten nach. Oh. Und ich denke, das ist super, der Pfarrer, genau den muss ich haben, vertraue ich. Der versteht mich. Aber was ich nicht gewusst habe, und dass das wirklich fast eine Prophetie war, ist, es ist nachher genau so rausgekommen, Jahre später, leider, oder, ist die Frau in eine Sekte hineingeraten. Das war Fiat Lux von dieser Uriella. Es hat genau damit angefangen, dass die Sekte das ganze Leben sehr stark strukturiert hat, also vorgegeben hat, was zu tun ist und was zu lassen. So war auch genau vorgeschrieben gewesen, was man isst und was nicht isst. Und genau so hat es angefangen. Wir hatten keine Tischgemeinschaft mehr gehabt. Und das war echt der Anfang gewesen nachher von dem Auseinanderbrechen von der Ehe. Man hatte keine Chance gehabt, da überhaupt irgendwie etwas zu kehren. Ich hatte einen Menschen vor mir gehabt, den ich nicht mehr gekannt habe. Wo in seinen Grundcharakterzügen radikal verändert war. Genau das Gegenteil von dem, was vorher war. Und ich habe gekämpft, ich wollte sie bewahren vor dem, habe versucht zu erklären, dass das mit dem Christentum aber rein gar nichts zu tun hat, oder was die Uriella da predigt. Aber hat er wie so viele andere in dieser Welt auch müssen sehen, dass man praktisch machtlos ist. Wenn jemand mal in die Fänge kommt von so einer Sekte, dann ist das ganz schwierig, weil da spielt Kirnwäsch mit, da hat man einen Menschen vor sich, den man wirklich nicht mehr kennt. Ich habe Ähnliches eigentlich nur erlebt in psychiatrischen Kliniken, wo Leute aufgrund von Medikamenten plötzlich ihrem Grundcharakterzug völlig verändert sind.
Ihr hört persönlich auf der RS1 zu Gast sein, der Urs Ackermann, den ihr jetzt gerade gehört habt. Er ist Pressesprecher bei der Zürcher Kantonalbank und Volunteer in einem Kinderhilfswerk in Brasilien. Von dem werden wir auch noch hören. Und Miriam Ott, Spitzensportlerin und Skip vom Davoser Girling Team. Miriam Ott, ihr habt eine Spezialität als Spitzensportlerin. Ihr tragt offenbar während einem Turnier die gleichen Socken, sogenannte Winner-Socken. Und ich muss mir ehrlich die Frage stellen, ist das nicht ein bisschen streng im Geschmack?
Moment, das muss ich jetzt gerade relativieren. Das ist, glaube ich, recherchiert worden und das ist effektiv so. Da habe ich, kommen wir zurück auf Kommunikation, aber auf die letzten Olympischen Spiele in Turin, hat man halt mich gefragt, ja, was ist denn das Geheimrezept oder hast du nicht ein Ritual oder machen wir nicht irgendwie etwas Spezielles? Und der Aberglaube ist halt schon irgendwie recht weit verankert bei gewissen Sportlern und so bei mir. Und dann habe ich halt mal die Geschichte erzählt und das war effektiv so gewesen, dazumals, dass halt der Glaube an die Wintersocken war und halt die Socken erst gewechselt habe, wenn ich wieder mal ein Spiel verloren habe. Und von dem her sind wir auch froh gewesen, haben wir ab und zu wieder verloren, da hat es frische Socken gegeben. Und jetzt irgendwie hat man so halb noch immer noch dran gehalten, an diesem Mythos und so. Und plötzlich hat man gemerkt, wo wir vielleicht mal eine Periode hatten, wo wir halt mehr verloren haben. Und ich dachte, ja, die Geschichte, sie hat einfach nicht, verspricht nicht mehr das, was sie mal gehabt hat. Irgendwie, das Mythos ist entkräftet worden. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht dürfen erzählen. Und jetzt eben, also jetzt bin ich auch schon wieder ein bisschen zurück zur Normalität. Jetzt sollte das nicht das Problem sein.
Aber jetzt habe ich gelesen, Frau Ott, in Vancouver ist euch ja das Auto aufgebrochen worden. Und da ist alles vorgekommen, die Schuhe und so. Sind die Socken auch vorgekommen? Und das wäre jetzt für mich die Erklärung, wieso, dass ihr am Schluss gegen die Chinesen verloren
habt. Ja, also es ist tatsächlich ein paar von meinen Lieblingssocken sind dort weggekommen. Und es gibt etwa so 2-3 Socken, die wirklich qualifiziert sind für die wichtigen Wettkämpfe. Und die nehme ich schon mit und ich bin jetzt krampfhaft auf der Suche nach ein paar neuen tauglichen Ersatzsocken und muss die natürlich auch zuerst aber wieder einspielen.
Könnt ihr euch dann nach der Sendung auch so ein paar so Winnersocken abkaufen? Also da wäre ich
schon braucht die vielleicht.
Nein, aber die sind so speziell.
Ah, so speziell.
Es sind hohe Erwartungen an euch gestellt worden, wo ihr eben auf Vancouver seid gegangen. Ihr habt sie nicht erfüllt. Wie geht man mit dem Druck von so hohen Erwartungen um?
Ja, das ist schwierig. Es ist einerseits darf es ja nicht Druck sein, es war auch Motivation gewesen. Und vor allem das, was von außen kam, ist das Zehnte. Wir haben selber aus Team und aus Person, Miriam Mott, die schon selber 2 Olympiamedaillen gewonnen hat, wahrscheinlich noch die viel höheren Erwartungen und Vorstellungen und Ziele, als was von außen kommt. Und die waren sicher da gewesen und die haben wir gehabt, die höheren Ziele. Und wir haben ja wirklich sehr konsequent und gut auf das hergeschaffen. Und dann schrammt man da wirklich knapp an dieser Medaille vorbei und merkt, man hat das nicht erreicht. Und ja, die Enttäuschung war riesig und das hat wirklich eine lange Zeit gebraucht. Und
wie lange? Wie lange geht das, wie man sagen, gut, jetzt kann ich es ein bisschen weglegen?
Ja, also mittlerweile ist es natürlich, es ist immer noch da, wenn ich mit der Teamkollegin oder mit den Leuten darüber rede oder ich werde auch noch viel ja angesprochen auf der Straße oder im Ausgang, dann kommt das wieder ob sie oder hoch und da sagt man ja, es ist jetzt so, also wir haben die Medaille nicht gemacht, wir hätten es gerne gemacht für das Team eben und weil wir auch so gut gearbeitet haben und es ist ein Traum und ein Ziel gewesen und jetzt, Gott sei Dank, hat es nicht gelangt. Und man muss das halt im Team sehr wichtig analysieren, was hat es gelegen und was ist gewesen und auch persönlich und dann muss man halt dann mal wirklich das Thema abschließen und sagen, so ist es und es akzeptieren und dann auch in die Zukunft schauen mit neuen Zielen und neuen Perspektiven.
Das sind Sportler-Interview, hm? Es ist jetzt schlecht gegangen, aber wir schauen vorne, genau. Und der Trainer sagt, es kommt gut und das Team ist gut. Euer Gefühl?
Ja, also bei mir ist es so gewesen, natürlich, gerade unmittelbar eben, die Enttäuschung war riesengroß gewesen. Ich bin zurück in die Schweiz gekommen und dann war es halt wirklich so gewesen, ich bin dann nachher geflohen, ich bin nachher nochmal 2,5 Wochen auf Kalifornien rumreisen mit einem Freund und einfach weg wollen, weg von der Schweiz, weg von den Leuten, dass mich möglichst niemand erkennt und ja, einfach so ein bisschen in mein Refugium zurück und nichts mit Görling und nichts mit Sport zu tun haben. Und das war sicher eben ein bisschen die Flucht gewesen, aber andererseits auch Verarbeitung, Ablenkung, ich konnte mich nachher noch mit dem auseinandersetzen und so. Und dann wieder zurück in die Schweiz und nachher ein Gespräch gehabt und das verarbeitet dann mit Teamkolleginnen. Und ja, so schrittweise tut man sich da wieder zurückkämpfen. Der andere Part war natürlich irgendwie Abschied nehmen von diesem Teilprofitum. Wir haben alle 6 Monate nicht gearbeitet im Winter, haben uns unbezahlten Urlaub genommen und jetzt hat man wieder alle zurück müssen in den Job gehen. Es ist auch nicht so einfach gewesen bei allen Teammitgliedern, die zum Teil den Job verloren haben oder auch etwas Neues haben müssen suchen und sich auch wieder so zurückgliedern halt in, sage jetzt mal, in 0815 Arbeitsprozess, weil also wir haben eine fantastische, tolle Zeit gehabt, viel erlebt, viel herumgereist, den Tag relativ autonom können planen mit Training und so und jetzt halt wieder zurück im Arbeitsprozess. Das ist gerade schon ein bisschen ungewöhnlich.
Aber auch gut. Das Team bleibt zusammen jetzt vor Ort, oder? Sie können zusammenraufen, aufbrechen zu neuen Zielen. Und wenn ja, welche Ziele steuert ihr jetzt an? Was ist das Nächste?
Ja, aber die Frage ist jetzt leider halt noch ein bisschen verfrüht. Also, wir sind wirklich noch in diesem Prozess so, am Schauen, also vor allem zum Zurückfinden in die Arbeitswelt. Wie ich gesagt habe, die Teamkollegin hat den Job verloren, sie muss etwas Neues suchen und einfach schauen, dass wir dort wieder Fuß fassen, weil wir können nicht vom Girling leben, wir müssen schauen, dass wir jetzt wieder etwas haben. Und dann kommt es halt darauf an, eben, Konkurrenz wird stärker, wir müssen wahrscheinlich noch mehr investieren oder vor allem noch effizienter, mehr qualitativ arbeiten und das muss man also zuerst wieder eben auf die Reihe bringen mit Job, mit Familie etc. Und da sind wir jetzt so ein bisschen am Schauen, geht es weiter und wenn ja, wenn es weitergeht, wie, in welcher Form und mit welchem Aufwand. Und das wissen wir heute noch nicht abschliessend zu beantworten.
Aber man merkt, dass ihr Pressesprecher seid. Das sind ein bisschen viele Fragen.
Aber Frau Wolf, macht weiter
Moment,
mit dem Girling-Sport.
Moment,
das möchte ich noch hören.
Urs Ackermann, zu eurem Sabbatical möchte ich noch kommen. 3 Monate Brasilien, Argo, Kinderhilfswerk. Mhm. Ihr seid auf Sao Paulo geflogen und in das Argo gegangen. Was habt ihr gemacht?
Als Volontär ist man dort, ich muss sagen, ein Mädchen für alles. Also es geht mitnichten nur darum, dass man da Kinder betreut, sondern man wird für alles gebraucht, was eben anfällt in so einem Kinderhilfswerk. Das hat für mich geheissen, 1,5 Tage bin ich auf dem Bau gewesen, habe also zum ersten Mal in meinem Leben Zement gemischt und Bachsteine umgedreht. Es ist darum gegangen, einen Küchenanbau zu erstellen und eine Schreinerei aufzubauen, weil es nötig war, dass auch ältere Schüler, der können ja Anlehr machen als Schreiner. Also das ist körperlich sehr harte Arbeit gewesen, die mich absolut an die Grenzen gebracht hat von meinen Kapazitäten. Und also, man muss sich vorstellen, in dem Jardimangela heisst der Distrikt dort bei Sao Paulo, das ist so subtropisches Waldgebiet, da geht es auf und ab, sehr hügelig und die Favelas sind so eng ineinander rein verschachtelt. Da ist natürlich körperliche Arbeit besonders her gewesen, also die Garretten mit dem Zement stossen, auf und ab. Obwohl ich, wie gesagt, viel Sport mache, das ist unglaublich gewesen ich muss sagen, wenn manchmal nicht Kinder, meine Kinder gesehen haben, ja, jetzt kollabiert er da, der Volontär, der Swisso.
Und wir, der Gringo.
Der Gringo, oder die sind mir dann helfen, die haben sogar noch den Unterricht geschwänzt, dass sie mir helfen, die Garrette stossen und so, sonst hätte ich das also nicht prestiert.
Jetzt ist ja das aber relativ gefährlich, so in einer Favela zu leben. Also ich meine, dort geht es nicht zu und her wie an anderen Orten.
Nein, das ist definitiv natürlich nicht so. So eine Favela, das ist ja der Staat im Staate. Mit anderen Worten, da geht niemand rein, der nicht unbedingt muss und nicht dort wohnt. Weil heissen, es gibt keine Polizei, keinen Krankenwagen, keine Feuerwehr, nichts, nicht einmal ein Taxi fährt dorthin, weil der Taxifahrer der hat sein Taxi in der No-Time nicht mehr.
Warum geht die Polizei nicht rein?
Polizei, das ist so ein Arrangement zwischen eigentlich der Politik und der Drogenmafia, wo man einfach sagt, die Polizei hat nichts verloren in diesen Favelas. Sonst gibt es ein Unglück. Man hat es erlebt vor ein paar Jahren, wo sich die Polizei von Sao Paulo erdreistet hat, Razzia zu machen in so einer Favela. Das hat zu einem riesen Aufstand geführt im ganzen Bundesstaat Sao Paulo. Und in der kürzesten Zeit hat die Drogenmafia das ganze Leben im ganzen Bundesstaat Sao Paulo, inklusive der ganzen Hauptstadt, lahmgelegt gehabt, mit ganz, ganz fürchterlichen Anschlägen. Also mit anderen Worten, seither gilt das Abkommen wieder. Die Polizei mischt sich nicht ein, tut aber natürlich dann ihre Kommission, wie es so schön heisst im Portugiesischen, ihre Kommission sehr wohl garnieren. Mit anderen Worten, die Polizei ist hochkorrupt. sich einfach nie der Polizei anvertrauen. Das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, was man einfach muss wissen, wenn man in Brasilien ist.
Ihr habt selber ein heftiges Erlebnis gehabt dort innen. Seid in eine Schiesserei geraten.
Ja, man muss sich einfach vorstellen, oder innerhalb von dem Gelände, von dem Hilfswerk, ist es eigentlich wunderbar. Dort versucht man den Kindern ja aufzuzeigen, dass es noch etwas anderes gibt als einfach Gewalt und Dreinschlagen. Und die Kinder, die kennen gar nichts anderes als das. Gewalt, Gewalt, Gewalt und nochmal Gewalt. Das ist eine Spirale, die sich endlos nach oben dreht. Und die Gewalt, die wird vererbt, fast wie ein Gen von Generationen. Zu Generation. Und wenn man halt dann auch nur einen Schritt macht, oder, zu dem Hilfswerk raus, dann ist man mitten drin, ich muss sagen, einfach im Krieg. Und da kann es dann sein, dass man völlig unerwartet plötzlich mitten drin ist, in so einer Auseinandersetzung, Abrechnungen zwischen der Drogenmafia und anderen kriminellen Kreisen. Und es ist auch so, dass in ganz Brasilien kommen sehr, sehr viele Menschen um, nicht etwa, weil sie direkt das Ziel sind von so Auseinandersetzungen, sondern indirekt, weil sie einfach am falschen Moment, am falschen Ort sind. Und das ist mir auch passiert. Ich bin am Sonntagnachmittag, strahlender Tag, auf dem Markt, zusammen mit einer Kollegin, Gemüse und Früchte kaufen, laufen wieder zurück Richtung Kinderhilfswerk und gesehen, einen kleinen Bub, der mir gewunken hat, das war der Pablo mit Namen. Und ich hatte dort still gehabt, wollte ein paar Worte wechseln mit dem Pablo. Habe gewusst, dass er, beziehungsweise seine Eltern, mitst in dieser Drogenmafia eben mit drin sind. Und der Vater von dem Pablo und noch ein zweiter sind auch dort vor der Hütte gestanden. Und wir haben gemerkt, wir sind alles andere als willkommen. Aber ich habe falsch reagiert, statt sofort zu sagen, nur weg da, habe ich gefunden, jetzt müssen wir noch ein paar Worte reden mit dem Pablo, der mit zwei Kollegen der war. Und ich habe nicht realisiert, dass man dort, vor dieser Hütte, auf jemanden gewartet hat, einen abgepasst hat, der dann auch ein paar Minuten später gekommen ist, mit einem Töff ist der Herzfahrer gekommen. Ich habe ihm noch so in die Augen geschaut, dem Mann, gefunden, das ist ein freundlicher, netter Mann. So ein Visier da oben gehabt und ich habe kaum geschaut, hat es geklopft und jetzt ist es so gewesen, dass man, wie gesagt, dem angepasst hat und der vom Töff geschossen hat auf fürchterlichste Art zwei Leute gesehen, haben den mal sakriert und am Schluss noch mit einem Eisenrohr noch den Kopf zertrümmert. Also sie sind ganz, ganz, ganz schlimme Sachen, aber das ist der Alltag in so einer Favela. Gewalt und das muss man einfach sehen, das ist so und da merkt man, der Mensch, ja, er bewegt sich echt permanent zwischen Engel und Teufel und dort habe ich jetzt mal die andere Seite kennengelernt. Und das hat es verdauen gegeben.
Hat es verdaut?
Ja, der Sport ist mir wieder zu Hilfe gekommen. Ich bin ja jeden Morgen um 6 Uhr, wenn die ihre Pistole noch nicht geladen hatten in den Favelas, bin ich springen. Das war das eine, was mir immer wieder geholfen hat, Balance zu finden und mir immer wieder zu sagen, ich bin ja da für die Kinder und nur für die Kinder. Das Leben sonst in dieser Favela, wie das geht, das kann ich nicht verändern. Und wehe, oder, wenn ich mir anmasse, irgendwie dort will, mitzureden, dann gefährde ich eigentlich meinen ursprünglichen Auftrag, nämlich diesen Kindern etwas mitzugeben. Und oft ist es ja auch so, dass so in den dunkelsten Momenten geht dem jemand ein Licht auf. Und mir ist das Licht aufgegangen, nachdem ich einem von diesen Mördern immer wieder begegnet bin. Und der mir ganz freundlich den Abend mitten am Tag sagt, «Bonjour, tout de bien, guten Tag, ist alles gut?» oder? Und ich habe fast kein Wort rausgebracht oder? Und habe einfach anstandshalber gesagt, «Si, tout de bien.» Da ist mir plötzlich bewusst worden, auch als ich mich mit diesen Kindern näher beschäftigt habe, dass der Mann eigentlich gar nicht spüren kann, oder, was er angerichtet hat. Die Menschen wissen nicht, was Einfühlungsvermögen ist, was Empathie ist. Und sie haben auch keinerlei Schuldbewusstsein. Der hat seinen Job gemacht, hat wahrscheinlich einen umgebracht, irgendwie einen zümmigen Zahler ist das wahrscheinlich gewesen, der seine Drogen nicht gezahlt hat oder irgendwas. Also der hat nichts dabei empfunden. Und darum muss man ja auch ganz vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen. Und das habe ich müssen lernen. Und es ist einige Tage gegangen, bis ich das realisiert habe.
Hat er etwas von dieser Erkenntnis mitgenommen an Zürich Paradeplatz?
Ja, ich denke, dass es halt so ist. Der Mensch braucht einen Rahmen. Er braucht ein ethisches Korsett. Und wenn der Mensch das nicht hat, wenn er den Rahmen nicht hat, die Ethik nicht hat, dann handelt er auf eine Art, die eben so verwerflich ist, wie ich das erlebt habe in den Favelas. Und was man da bei uns jetzt in der Wirtschaft im Moment erlebt, ist ja auch eine Form von Krieg. Und ich denke, es wäre wichtig, dass man sich auch da hier in hiesigen Breitengraden über das wieder einmal Gedanken macht. Der Aristoteles hat schon gesagt, in einer zivilisierten Gesellschaft müsste oben tätig sein, also der moralische Rahmen quasi. Nachher gibt es Politik unten dran, wo der Rahmen, der politische Rahmen vorgibt, und unten ist die Wirtschaft, wo schaut, dass die Wirtschaft möglichst den Menschen dienen und wo ein qualitatives, gutes Leben für uns alle sicherstellen. Und wenn ich jetzt schaue, was abgegangen ist in der Wirtschaft in den letzten Jahren, dann muss ich sagen, es war genau umgekehrt. Die Wirtschaft hat das oben dominiert. Die hat sich wie verselbstständigt in unserer Gesellschaft, ist nicht mehr eingebettet in ein gesellschaftliches, grösseres Ganzes. Und die Politik hat ein bisschen zugeschaut und Ethik, ja, das haben wir auch noch. Das hat man vielleicht am Sonntag wieder mal ausgepackt. Aber eigentlich hat man gefunden, das ist ein bisschen schön geistiges Geschwätz. Und ich glaube, da müssen wir ganz dringend über die Bücher und auch jetzt die Lehren aus der Finanzmarktkrise, die wir hier erlebt haben, das ging in die Richtung.
Miriam Ott, was macht ihr heute noch?
Zurück auf Zürich, zurück auf Laax. Nein, ich werde meine, weil ich jetzt wieder mal zu Bern bin, werde die Zeit da noch ein bisschen geniessen und auch noch die Eltern auch besuchen und treffe mich auch noch mit ein paar alten Schulkollegen.
Merci vielmals, Urs Ackermann, merci vielmals, Miriam Ott, dass du da warst.